Möchte uns heute Morgen eine Bibelstelle bzw. einen ganz größeren Abschnitt lesen aus 1. Mose 4. Es ist die berühmte Geschichte von Kain und Abel und das Umfeld, was sich hier uns aufzeigt. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel war ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe, von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend? Warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Er sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zum Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Sieh, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und unstet und flüchtig sein auf Erden. Es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn, wohnt im Land Not, östlich von Eden. Und Kain erkannte seine Frau, die wurde schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt und nannte sie nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Dem Henoch aber wurde Irad geboren und Irad zeugte Mehujael. Mehujael zeugte Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen, die eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar den Jabal. Der wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Sein Bruder hieß Jubal, der wurde der Vater aller Harfen- und Flötenspieler. Und auch Zilla gebar, und zwar den Tubal-Kain, den Meister aller Handwerker in Erz und Eisen. Und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Und Lamech sprach zu seinen Frauen: Ada und Zilla, hört meine Stimme. Ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet, einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain wird siebenfach gerecht, Lamech aber 77-fach. Und Adam erkannte seine Frau nochmals, die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil Kain ihn umgebracht hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Ich denke, wenn man diese Geschichte liest, und jeder, der die Bibel kennt, der weiß ja, was es für eine Geschichte ist. Es ist die Geschichte, die sofort anschließt an die große Katastrophe, an den Sündenfall. Vorher ist der Sündenfall passiert. Vorher ist Adam und Eva in den geistlichen Tod, in die Falle des Teufels hineingelaufen, sind geistlich gestorben. Sie haben hier der Verführung nachgegeben und sind tot in Sünden. Man sieht hier etwas Hochinteressantes. Man sieht das, was in Römer 5, Vers 12 geschrieben steht, und zwar von der praktischen Auswirkung her. Wenn wir heute uns die Welt ansehen, die Nachrichten, wenn wir einfach sehen, was hier in dieser Welt passiert, man kann jede Zeitung nehmen, man kann jedes Medium nehmen, das Nachrichten bringt und das sich ansehen, ist immer das Gleiche. Es heißt hier ganz einfach in Römer 5, Vers 12, was hier passiert ist. Jetzt kommt der erstgeborene Adams, kommt jetzt auf die Welt, Kain. Die Bibel sagt: Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. Also man sieht hier was ganz Einfaches. Dieser Sünderfall bricht sofort durch und man sieht sofort, nachdem von Adam und Eva gar nicht so viel berichtet wird, was sie getan haben, was sie für Menschen waren, was sie hier im Herzen hatten, sieht man hier sofort, wie dieser Sünderfall nach dieser paradiesischen Zeit, die Adam und Eva mit Gott hatten, wie der sofort aufbricht und eigentlich das produziert, was wir heute als Not dieser Welt sehen. Du hast hier letztendlich das Völkermeer, von dem Lukas 21 dann sagt, das Völkermeer wird in der Endzeit besonders brodeln, dann kommt das alles raus. Die Bibel sagt auch, das Meer spült den Dreck an die Ufer und so ist das. Das Völkermeer spült seinen Dreck an die Ufer. Und jetzt siehst du hier, eigentlich das Programm, wie es in dieser Welt zugeht. Das genau ist das, was hier passiert. Der Erstgeborene Kains. Wenn ich gar nichts wüsste von Erlösung, gar nichts wüsste von der Bibel, gar nichts wüsste vom Mensch, vom Sünderfall, überhaupt nichts. Ich würde nur rein, so wie ich im Geschäft ein Problem analysiere, wenn ich so den Menschen analysieren würde, wäre es klar, da stimmt was nicht. Da ist was nicht in Ordnung. Es ist nicht normal, was hier abläuft. Und hier hast du ein Drama. Und jetzt kommt etwas, was Professor Karl Heim, der große Lehrer von Pastor Wilhelm Busch, was er seinen Studenten beigebracht hat. Und zwar hat ihnen etwas beigebracht. Er hat ihnen gesagt, jeder Mensch weiß im Endeffekt, was los ist. Die Bibel sagt an anderer Stelle, Gott hat ihnen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das heißt, der Mensch ahnt etwas. Und Heim hat es so formuliert, er sagt, der Mensch hat instinktiv aus dieser Ahnung heraus den Wunsch, Gott ein Opfer zu bringen. Das heißt, er weiß, dass ein Gott ist und er weiß, dass da etwas in Ordnung gebracht werden muss. Und er möchte das gerne. Er hat den Trieb in seinem Herzen, er hat den Wunsch, ein Opfer zu bringen und sagt, und das ist die Geburtsstunde, die der Teufel dann ausgenutzt hat, um die ganze Religion zu installieren. Auch die christliche, möchte ich ausdrücklich betonen. Nämlich in dem Moment, wie Evangelium zur Religion wird, ist genauso von dieser Thematik und von dieser Falle des Teufels betroffen. Und jetzt sieht man hier etwas. Man hat hier plötzlich diese zwei Männer, die Wahrheit hatten genau die gleichen Voraussetzungen. Die kamen aus den gleichen Gene, Adam und Eva. Es waren beide Sünder, beide toten Sünder. Da war alles gleich. Beide hatten den Drang, auch ein Kain, das darf man nicht vergessen. Auch ein Kain hatte den Drang, ein Opfer zu bringen. Und jetzt passiert etwas, sie versuchen hier das Opfer zu bringen. Und für Kain heißt es ganz einfach, dass er praktisch dem Herrn ein Opfer darbrachte, in Vers 3, von den Früchten des Erdbodens. Ich hab mir überlegt, was hat Adam und Eva gewusst? In der Bibel wird ja nicht alles berichtet. Gott hat ja nur das aufschreiben lassen, was für uns wichtig ist. Aber was hat Adam und Eva gewusst? Was haben die ihre Kinder erzählt? Warum bringt der eine ein Opfer vom Erdboden und warum bringt der andere ein Opfer von Tieren und vergießt Blut? Was haben die gewusst? Haben die was geahnt? Warum geht sogar Abel hin und holt ein Opfer von den Erstlingen? Hat er was geahnt? Hat er gewusst, dass da was ist? Hat Adam etwa von Gott Dinge gezeigt bekommen, die wir nicht wissen? Und es hat mich doch erschüttert, wo ich ganz sicher bin, dass Adam und Eva ihren Kindern die Geschichte des Sünderfalls erzählt haben. Und in 1. Mose 3, Vers 17 heißt es unmissverständlich, im zweiten Teil, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Das heißt, er wusste, dass der Erdboden verflucht ist. Das hat er gewusst. Man kann hier nichts konstruieren, sondern das ist ganz einfach. Du hast zwei Menschen, gleiche Voraussetzung, gleiche Situation, gleiche Ausgangsbasis, gleiche Sehnsucht nach Gott, alles gleich. Und du hast hier zwei Möglichkeiten, dich Gott zu nahen. Und das ist genau das, was heute auch in der Endzeit passiert. Du hast alles, das gleiche Volk, die gleiche Sippe, die gleiche Sünder, das gleiche Elend, die gleiche Katastrophe. Und der Mensch versucht, in seiner religiösen Art, weil er ja Ahnung hat, Gott zu finden und gleichzeitig steht der Teufel da und schürt an jeder Ecke, um genau so etwas herbeizuführen wie hier bei Kain, dass man nämlich hingeht und vom Verfluchten versucht, Gott ein Opfer zu bringen. Die Bibel sagt zum Beispiel ganz klar, verflucht sei, wer nicht alles tut, was im mosaischen Gesetz geschrieben steht. Das ist frei zitiert. Das bedeutet, wenn der Mensch versucht, von seinen Werken, von seinem eigenen Wesen her Gott etwas zu bringen, ist das genauso unter dem Fluch wie das, was Kain tat. Das ist der Versuch, Gott zufriedenzustellen. Sinnlos. Man sieht hier, und die Bibel ist sehr nüchtern, sehr sachlich. Sie sagt ganz einfach, Vers 5, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Er hat es nicht angesehen. Das heißt, Gott konnte das Opfer nicht akzeptieren. Und wenn man jetzt in den 1. Johannesbrief hineingeht, dann sieht man noch weitere Hintergründe, die das beleuchtet. Es ist immer wichtig, die Hintergründe zu verstehen. Man könnte ja jetzt sagen, ja, also es gab Ausleger, die haben gesagt, ja, der Kain hat das geopfert, was seinem Beruf entsprach, der Abel hat das geopfert, was seinem Beruf entsprach. Aber das ist geistlich nicht stichhaltig. Und zwar in 1. Johannes 3, Vers 12 sagt die Bibel ganz einfach, ist nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Du hast hier etwas, und zwar, du hast hier das Böse, das im Herzen gepflegt wurde. Und du hast auf der anderen Seite, hast du jemanden, der Gott dienen wollte, der letztendlich von Gott her die richtige Erkenntnis hatte. Und wenn man dann Hebräer 10 dazu liest, dieses berühmte Kapitel der Glaubenshelden, Entschuldigung, Hebräer 11, und zwar Vers 4, dann heißt es, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, nachdem er geglaubt hatte, ist ganz wichtig, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Das heißt, da war ein Mensch, der hat es begriffen. Darum hat es mich ungeheuer bewegt. Was hat Adam und Eva diesen Kindern erzählt? Hat er tatsächlich etwas gewusst? Dann hätte Kain niemals ein Opfer vom Verfluchten bringen dürfen. Dann hätte er das hüten müssen. Vielleicht war er zu stolz, bei seinem Bruder ein Tier zu kaufen. Das hätte er ja müssen. Er hätte ein Tier kaufen müssen bei seinem Bruder. Vielleicht war er zu feig, zu stolz, zu hochmütig. Da siehst du, wie der Sündenfall das Herz des Menschen so schon verderbt hat von der ersten Minute an. Wir wissen es nicht, da kannst du nur drüber sinnieren. Aber was die Bibel uns ganz klar sagt, sie sagt, sein Tun, sein Herz, alles was hier rundum ist, war aus dem Bösen. Er war aus dem Bösen, das ist einfach Fakt. Beide waren aus dem Bösen, das ist überhaupt keine Frage. Sie waren beide tot in Sünde. Aber beim einen war ein, obwohl er Sehnsucht nach Gott hatte, war ein Unverständnis. Und er bringt ein falsches Opfer. Und wenn du jetzt das falsche Opfer bringst, das ist das, was viele Leute heute tun. Du hast Menschen, die wollen Gott dienen, aber sie verstehen es nicht. Sie bringen ein falsches Opfer. Und jetzt passiert eine Katastrophe. Es passiert genau das Gleiche, was hier passiert. Und zwar, die Menschen werden wütend. Wenn Gott nicht das tut, was sie wollen, eigener Gottesdienst hat immer den Gedanke, wenn du nicht tust, Gott, was ich will, dann bin ich mit dir frustriert. Wenn du heute mal siehst, was die alle schreiben in ihren Schriften, wie die sich Gott gegenüber benehmen, da gehe ich in Schock. Das ist genau diese Haltung, die dann hervorbricht. Jetzt sagt Gott ihm etwas ganz Klares in Vers 7. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür. Er sagt, wenn du Gutes tun würdest, dürftest du dein Haupt erheben. Erhobenen Hauptes durch die Welt gehe, sagt, wenn aber nicht, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Das siehst du ganz einfach, wie der Mensch, der nicht wiedergeboren ist, der Mensch, der nicht Gott dient, wie er hier ein Spielballer ist, dieser Sündhaftigkeit, wie der Teufel vor der Tür lauert und wo die geringste Möglichkeit ist, zuschlägt. Aber Gott sagt ganz klar, er sagt es, und wisst ihr, Gott ist ja nicht so wie wir Menschen. Wir sind ja, der Mensch ist, ich habe mal zu meinem Chef gesagt, du bist der größte Manipulator, der rumläuft auf dieser Erde. Der Mensch ist ja so hinterhältig, so verderbt und so manipulativ veranlasst. Wir müssen uns zuerst vergegenwärtigen, dass Gott nicht so ist. Wenn Gott hier zu Abel sagt, zu Kain sagt, du sollst über die Sünde herrschen, dann ist das ein Fakt, dann ist das eine Tatsache. Er kann das, wenn er will. Ist überhaupt keine Frage. Bloß wir Menschen sind so hinterhältig. Und jetzt siehst du, er sagt zu ihm, du sollst über sie herrschen, das ist der Wille Gottes. Aber keiner hört nicht auf Gott, sondern er geht ganz einfach hin, schlägt seinen Bruder Abel tot. Und jetzt hast du den ersten Mord. Jetzt hast du genau das, was die Bibel uns erzählt, was der Teufel ist. Der Teufel ist ein Lügner und ein Mörder von Anfang an. Er fängt jetzt an, die Leute seinen Band zu ziehen. Er fängt jetzt an, die Leute mit seinem Gedanken zu verseuchen. Und es trifft auf diese Sündennatur, die jetzt da ist, durch den Sündenfall. Sie trifft wirklich diese Aktivität auf fruchtbarer Boden. Und jetzt kommt etwas, und das ist der Grund, warum zum Beispiel die Menschen psychisch zerbrechen. Das ist mir klar, das ist mir völlig klar, warum ein Mensch psychisch zerbricht. Die Bibel sagt hier, du musst unstet und flüchtig sein auf Erden. Sünde hat immer den Charakterzug, dass es mich nicht nur vor Gott trennt, sondern dass es mich instinktiv veranlasst zu fliehen. Sünde hat immer den Gedanke der Flucht. Man versucht immer, Gott davonzulaufen. Und selbst diese Versuche, religiös zu sein, Gottesdienst abzuhalten, sind immer nur Ausweichaktivitäten, um dem lebendigen Gott nicht wirklich zu begegnen. Wenn er mir wirklich begegnen würde, würde ich zusammenbrechen in meiner Sündhaftigkeit. Und da siehst du ganz genau das, was heute auch an religiösem in der Endzeit abläuft, wo die Menschen einfach versuchen, ein eigenes Gottesbild zu machen. Wisst ihr, und das ist halt wichtig, dass man, wenn man Gott wirklich dienen will, dass man auf das alles nicht hört. Höre nicht, was Menschen sagen, tue ruhig deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht. Ob mich Menschen mögen, ob sie mich auch missverstehen. Herr, dein Wohlgefallen droben soll wir über alles gehen. So ein alter Spruch für unsere Väter. Das heißt nicht, was die Menschen sagen, sondern was Gott sagt, was sein Wort sagt. Und hier hast du einfach eine ganz klare Linie. Das ist für mich eins vom Klarsten, was es auf der ganzen Welt gibt. Du hast hier die gleiche Voraussetzung, du hast hier die gleichen Hintergründe. Und jetzt siehst du ganz nüchtern sachlich, wie hier Gott diesen Mann verflucht. Ist das nicht brutal? Der Erdboden war schon verflucht, um des Sündenfalls willen. Jetzt verflucht Gott in Vers 11. Denn kein zweites Mal vom verfluchten Erdboden hinweg. So etwas nennt man doppelter Fluch. Und das bewirkt, dass er unstet wird, dass er flüchtig. Und er sagt auch ganz klar, er hat es begriffen, er versteht es. Wisst ihr, die waren noch nicht so verbogen wie wir. Er weiß warum. Vers 14. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und unstet und flüchtig sein auf der Erde. Jetzt hat er plötzlich Angst, dass ihn ein anderer Tod schlägt. Wisst ihr, was der begreift? Der begreift, dass er durch seine Sünde nicht mehr unter dem Wille Gottes steht, dass er jetzt nicht mehr unter der Zulassung Gottes steht, sondern dass er durch diesen Akt sich in den Raum begeben hat, wo der Teufel das Sagen hat. Und jetzt ist er gar nicht mehr sicher, dass der Teufel auch ihn totschlagen lässt. Der Morgens, der begreift, was hier passiert ist. Er begreift, dass er durch diesen Akt am Teufel in die Falle und in die Hände gelaufen ist. Dramatisch. Und er sagt ganz klar, ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Man hat Angst vor Gott, das ist völlig normal. Das Normalste von der Welt. Und das siehst du auch, wenn du mal die Religionen beobachtest, dann siehst du, da kommt es her. Da kommt ein Kult, man nennt es Kult. Da wird dann Zeremonie gemacht und du glaubst dann ist Gott zufrieden, weil du willst ja dauernd sein Angesicht besänftigen, weil du weißt ja, dass du nicht in Ordnung bist mit ihm. In Wirklichkeit fliehst du aber dauernd, du fliehst zu dem, was der Teufel anbietet. Und das ist eigentlich die Situation der Religion und die Situation, eigentlich die hier im Endeffekt vorliegt. Und es ist furchtbar, ich finde es furchtbar. Und wenn man 1. Mose 30 in Ruhe anguckt, dann sieht man einfach, dieser Sündenfall hat so vehement und so brutal durchgeschlagen, wie man sich es nur vorstellen kann. Wenn man Römer 5, Vers 12 verstehen will, muss man nur Kapitel 4 lesen, dann siehst du sofort, so ist es. So ist der Mensch, so ist unsere Welt und so sind alle. Und da kommt keiner davon. Und jetzt kommen wir eigentlich zu was ganz, ganz Interessantem, zu Abel. Abel geht völlig anders vor. Abel ist ja eher der Unscheinbare. Und es heißt hier, und Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett, und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Es passiert eigentlich was Brutales. Nochmals, was haben die zwei gewusst? Hat der Abel gewusst, dass er die Erstlinge holen muss? Hat er gewusst, was die Erstlinge bei Gott bedeutet? Dass er verstanden hat, dass er Blut vergießen muss? Das hat er wohl begriffen, als Gott Adam und Eva aus dem Paradies vertreibt und diese Tiere tötet und sie damit Blut vergießt und sie mit Röcken bekleidet. Also das hat er wohl begriffen, das hat wohl sie ihm auch erzählt. Aber hier hast du dann etwas, und das ist dramatisch. Du hast hier plötzlich einen Mann, der das Richtige tut. Warum? Und er tut das Richtige, und zwar bringt er Opfer von den Erstlingen. Jetzt muss man einfach verstehen, was in der Bibel Erstlinge aussagen, eigentlich hochprophetisch. Ich glaube nicht, dass die das schon gewusst haben, aber er tut eigentlich das, was die Bibel uns nachher sagt, in Apostelgeschichte 26, 23, sagt die Schrift, nämlich, dass der Christus leiden müsste und dass er als der Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen würde dem Volk und auch den Heiden. Da ist ja etwas. Sie wussten ja wohl, 1. Mose 3, Vers 15, dass der Same des Weibes, dass ein Mensch sie erlösen würde. Das haben sie wohl gewusst. Er wird dem Teufel der Kopf zertreten, der Schlange. Und hier sieht man etwas, es ist eigentlich für mich faszinierend. Man sieht hier, er greift zum Erstling. Und Christus ist der Erstling, der durch sein Leiden praktisch zum Erstling der Auferstehung, zum Erstling der Erlösung wurde und dem Volk das Licht gebracht hat. Also hier hast du schon, wenn du zum Erstling greifst, hast du schon prophetisch den Hinweis auf das Licht dieser Welt, auf den Herr Jesus, auf den Erstling der Auferstehung, auf den, den der Tod nicht halten konnte. Wenn man dasselbe in 1. Korinther 15 sieht, Vers 20, da hast du eine weitere Fortsetzung dieser Thematik. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt worden. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Der Erstling der Entschlafenen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das klar ist, dass hier der geistliche Tod, der für die Realität war, die haben das gesehen. Ich weiß nicht, was die empfunden haben. Ihr müsst euch das einfach vorstellen. Gott hat zu Adam und Eva gesagt, ihr werdet sterben. Aber da war noch kein Tod. Die waren die Prototypen. Und dann geht einer der Kinder hin, schlägt den anderen tot. Und plötzlich sehen sie, was tot heißt. Unwiederbringlich nicht mehr da. Er sieht plötzlich, jetzt wird Tod real. Jetzt kommt es praktisch zum wirklichen, brutalen Geschehen, dass dieser Sündenfall sich realisiert im Leben der Menschen. Und 1. Korinther 15, 20, da gibt es Parallelstelle Apostelgeschichte 24, 15, wo es heißt, eine zukünftige Auferstehung der Toten. Das heißt, hiermit, wenn er zum Erstling greift, ist schon klar, prophetisch ist hier angedeutet, das Licht dieser Welt, die Auferstehung, dass man tatsächlich aus diesem geistlichen Tod auferstehen kann und herauskommen kann. Und siehst du, ich habe mir wirklich gefragt, was hat er gewusst? Also es hat mich fast umgetrieben. Was haben die gewusst? In 1. Korinther 15, 23 heißt es, ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Und jetzt verdichtet sich das immer mehr. Es gibt einen Erstling, Christus. Er ist der Erstling. Und damit ist das Opfer, wenn Abel zu den Erstlingen greift, hat es eine ganz andere Dimension. Damit hast du Christus prophetisch vorgeschattet. Und er greift zu diesem Mittel, er ist der Erstling. In 1. Korinther 16, 15 sagt die Bibel vom Stephanas, dass er der Erstling von Achaia ist. Das heißt, es gibt dann von diesem Erstling, von Christus, der Erstling aller Erlösung, aller Auferstehung, alles Überwinden des Todes ist, gibt es Erstlinge. Und die Erstlinge sind die Geretteten, sind die Bekehrten. Das ist interessant. Ich weiß bei unserer Familie, wer der Erstling ist. Ich weiß auch wahrscheinlich, wer in der Gemeinde der Erstling ist, wer sich als Erster bekehrt hat. Das ist interessant. Die Erstlinge haben in der Urgemeinde eine ganz andere Rolle gespielt, wie wir sie heute sehen. Bei uns ist das eher egal. Wir sind eine Wohlstandsgesellschaft. Früher war es ganz wichtig. Wer ist der Erstling? Wer ist der, der als Erster zum Glauben kam? Und das alles spielt eine riesige Rolle. Und bei uns in der Familie war meine Frau der Erstling. Ich war nicht der Erstling, ich war der Zweitling. Meine Frau war das Lockmittel, um mich zu holen. Aber es war ein gutes Lock. Aber der Erstling ist meine Frau, ist keine Frage. Und da siehst du einfach, wie Gott hier schon zeigt, durch das Opfer, indem er einen Erstling nimmt. Der Erstling Christus wird uns erlösen und du musst selber ein Erstling werden. Du musst von diesem Christus wesensmäßig etwas empfangen. Du musst in ihn hineinversetzt werden. Dann bricht diese Erlösung heraus. 4. Mose 28, 26, das ist ja das große neue Speisopfer. Abram, Tag der Erstlinge, des Pfingsten. neutestamentlich. Am Tag der Erstlinge, wenn ihr dem Herrn das neue Speisopfer von eurem Wochenfest darbringt, sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werksarbeit verrichten. Der Tag der Erstlinge ist der Tag, wo ich Jesus Christus finde. Mein Tag der Erstlingschaft war ein Donnerstag. Ich mag den Donnerstag eigentlich nicht vor der Bank her, weil ich das immer lang schaffen müsse. Aber das ist ja kein so gutes Argument. Aber ich habe mich am Donnerstag bekehrt, morgens, im Waschraum einer Bank, am 31.05.1974. Es war der Tag der Erstlingschaft. Versteht ihr? Das ist ungeheuer wichtig. Dort wurde ich zum Erstling, praktisch damals von der Bank, von dieser Filiale. Wenigstens ein bisschen Erstling, ihr versteht. Aber damit ist diese Erstlingschaft bei mir realisiert geworden, dieses Neue. Und die Bibel sagt hier ganz klar, wenn der Tag der Erstlingschaft kommt, wirst du keine Werke mehr tun. Du verlässt dich nur noch auf das vergossene Blut. Du verlässt dich nicht mehr wie ein Kain auf diese verfluchte Werke, auf diese verfluchte Erdboden, sondern du verlässt dich nur noch auf das vergossene Blut. Und wenn man das sieht, es ist für mich erschütternd, wie das hier schon vorgeschattet ist und wie das drin gesteckt ist. Darum würde es mich so interessieren, was die gewusst haben. Offenbarung 14,4. Der greift doch nicht aus Zufall zum Erstling. Dort werden die Erlöster beschrieben. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Das heißt, mit der Hure Babylon hier keine Verseuchung geschehen. Denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und ihren Mund ist kein Betrug erfunden worden. Denn sie sind unsträflich vor dem Lamme Gottes. Die Blut erkauft, das sind die Erstlinge. Wisst ihr, und darum ist auch völlig logisch, dass er nicht nur einen Erstling nimmt, sondern dass er diesen Erstling schlachtet. Das heißt, er vergießt Blut. Dieser Abel hat Blut vergossen. Er hat es völlig begriffen. Er vergießt hier Blut. Er opfert auch das Fett, genauso wie es nachher, das Fett musste verbrannt werden, weil Gott das eigene, das Fett nicht will. Er will es als Opfer dargebracht. Also er hat alles begriffen. Das war sowas von perfekt. Und er geht hier hin und tötet das Tier. Das heißt, er vergießt Blut. In Hebräer 9, 22, im Nachhinein beschreibt uns die Bibel das alles, indem sie zum Beispiel dann sagt, in Hebräer 9, 22, und das ist dann durch das mosaische Gesetz als Gesetzbuch amtlich gemacht worden. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Der Mensch ahnt, dass er mit Gott nicht in Ordnung ist. Der Mensch ahnt, dass er für sein kleines Leben Vergebung braucht. Er ahnt das alles. Und die Bibel sagt ganz klar, ohne Blutvergießen keine Vergebung. Wisst ihr, wenn jemand in unserer Mitte ist, der nicht wiedergeboren ist, der nicht der Herr Jesus gefunden hat und religiös ist, er muss wissen, ohne Blutvergießen keine Vergebung. Keine Chance. Das Religiöse ist sinnlos. Völlig sinnlos. Hilft niemand. Hat noch nie jemand geholfen. Sondern es muss Blut vergossen werden. Für dich und für mich muss Blut vergossen werden. Es ist dieses Blut vergossen. Die Vorschattung haben wir im 3. Mose 1, wo die Bibel was ganz einfach sagt. 3. Mose ist für mich mit das Größte, was im alttestamentlichen Gesetz steht. Es ist die große Vorschattung der Opfer. Und die Bibel beschreibt hier und sagt was ganz Einfaches. Und der Herr rief Mose und redete zu ihm aus der Stiftshütte und sprach, praktisch, wenn jemand Gott nahe will, wenn jemand eine Opfergabe bringen will, was soll er tun? Und er sagt dann ab Vers 3, es ist ein Brandopfer. Und wenn es ein Brandopfer ist, dann muss es makellos sein, männlich. Das ist auch der Grund, warum der Herr Jesus keine Sünde hatte. Er ist dieses Opferlamm, das Gott wollte. Und er muss es an den Eingang der Stiftshütte bringen. Nur so geht man in die Stiftshütte, ins Reich Gottes ein. Man kann nicht in den Himmel kommen ohne den Herr Jesus. Und ihr werdet an mich denken, wisst ihr, die kleinen Nickeligkeiten des Reiches Gottes, die werden alle verblassen, wenn in der Endzeit voll der volle Angriff der antichristlichen Kräfte kommt. Und der wird nur auf eine einzige Stelle gehen. Nur auf eine einzige, die heißt Jesus allein. Die werden uns an dem Punkt versuchen zu packen. Und zwar, sobald du hingehst und sagst, in den Himmel kommt man nur durch den Herr Jesus, nur durch sein Blut, nur durch eine klare Wiedergeburt, nur wenn er mich rettet. Sobald du das propagierst, wirst du die auf dich ziehen, die ganze antichristliche Kräfte, das ist keine Frage. Und er sagt hier, es muss ein makelloses männliches Tier sein, es muss an der Stiftshütte sein, dann legt man den Kopf auf das Brandopfer, das heißt, man nimmt es für sich persönlich an, das ist Identifikation, Handauflegung ist immer Identifikation, dann wird das Blut vergossen und dann, wenn es geschächtet ist, sagt die Bibel, es wird ihm wohlgefällig angenommen und für ihn Sühne erwirken. Dass der Herr Jesus stellvertretend für mich gestorben ist, macht mich bei Gott angenehm. Wir haben das heute Morgen beim Brotbrecher relativ deutlich zum Ausdruck gebracht. Wohlgefällig nur durch Jesu Blut. Nur durch den Erstling, nur durch Jesus Christus. Und das siehst du hier in ihrer wunderbaren Weise. Und jetzt siehst du, wie Gott dieses Ganzopfer annimmt. Und es gibt keine andere Möglichkeit. Hebräer 9, 11 bis 14. Und hat es das Abel gewusst? Er hat das Richtige getan. Er nimmt den Erstling, er vergießt Blut. Er hat genau das Richtige getan. Wenn du gerettet werden willst, musst du zum Erstling kommen, zu Jesus Christus, und du musst das von ihm vergossene Blut für dich persönlich annehmen. Du musst selber machen wie hier der Priester. Du musst die Hand auf das Opfer legen. Du musst dich identifizieren. Du musst es für dich persönlich, privat annehmen. Wenn das nicht passiert, passiert gar nichts. Das ist der Weg durch die ganze Bibel hindurch. Das Persönliche, die Identifikation. Hebräer 9, 11 bis 14. Als aber der Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist dadurch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Er geht durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum ein. Drum schreibt Paulus in Epheser 1, und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wisst ihr, wir waren einmal ein, ich sage nicht ein Christenvolk, das waren wir nie, aber wir waren einmal ein christliches Volk, das ist Fakt. Also ich habe zum Beispiel in der Schule noch, zum wesentlichen Bestandteil hat genauso gehört, wie zum Beispiel das Schulbuch, die Bibel, alles, was man hier hatte zum Lernen, wie das Mathematikbuch, hat das Sprüchebuch dazugehört. Und wir haben noch die ganzen Sprüche, wir haben das alles auswendig gelernt. Das heißt, da war ein gewisses christliches Gedankengut. Wir haben meine Verwandte, also meine Oma, mir beigebracht, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich werden Himmel eingehen. Das ist genau das, was hier steht. Es war perfekt. Wisst ihr, da war etwas da, das ist nur heute versandet, weil der antichristliche Geist, der auch mit seit dem zweiten Schub der Endzeit, seit 1967 durch die 68er Generation ausgelöst wurde, heute eine absolute Verflachung des Christlichen, ein Zurückdrängen aller geistlich-christlichen Werte bewirkt hat. Das müssen wir einfach sehen. Aber das kann man nicht politisch bekämpfen, sondern das kann man nur geistlich bekämpfen. Gott gab damals in England durch John Wesley die Erweckung. Und wenn die Erweckung nicht gekommen wäre, wäre dieses Volk untergegangen. Das müssen wir einfach sehen. Gott gibt Erweckung, wenn ein Volk beginnt, Buße zu tun. Das Einzige, was unserem deutschen Volk helfen kann, wäre, wenn es beginnen würde, Buße zu tun. Das, was heute läuft, das kann man alles nicht mehr retten auf menschlicher Ebene, ist vorbei. Aber eines ist klar. Das Blut des Erstlings bringt die Rettung. Das Blut des Erstlings bringt das, was hier passiert ist. Und die Alten haben das noch gewusst, das ist heute nur weg. Und ich finde es mehr als dramatisch, Epheser 5, Vers 2. Und je länger ich die Texte gelesen habe, je mehr haben mich gefragt, was haben die gewusst? Ich glaube nicht, dass ich da Adam fragen kann im Himmel mal, was hast du, wenn er im Himmel ist. Was ich nicht zweifle. Mal fragt, was hast du eigentlich gemacht mit deinen Kindern? Das ist halt die Frage, was machen wir mit unseren Kindern? Was erzählen wir ihnen? Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus, der uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringer und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Es ist die einzige Darbringung, das einzige Opfer, das Gott akzeptiert. Wisst ihr, die haben doch alle recht. Kain hatte recht, Abel hatte recht, Karl Heim hatte recht. Die haben alle recht, die Religionen haben recht. Die haben alle recht, wenn sie glauben, dass man Gott versöhnen muss. Wenn sie Angst haben vor Gott, die haben alle recht. Wenn sie krankhaft versuchen, ein Opfer zu bringen, die haben recht. Die Frage ist, welches Opfer? Nur das Opfer, das Abel brachte. Und die Bibel sagt ja, sein Opfer redet anders. Und wisst ihr, da hört auch die ganze Spekulation auf, die sind oft so hohl. wenn du nämlich nur den Bibeltext liest und nicht deine Theologie drumherum baust, dann sagt er hier was ganz Einfaches. Gott gab Zeugnis über seine Gaben. Er hat Zeugnis abgegeben über das Blut und nicht über die Herzensstellung vom Abel. Das wäre ja fast schon Humanismus. Sondern er hat Zeugnis gegeben von dem Blut. Er hat gesagt, jawohl, das Blut ist es, der Erstling. Da hat Gott sein Zeugnis gegeben. Und wenn du in den Himmel willst, wenn du gerettet werden willst, die Bibel sagt in Hebräer 10, 10 und 14, und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Fakt, es gibt nur einen einzigen Weg, es gibt nur ein Opfer, das Gott akzeptiert. Er akzeptiert kein zweites. Versteht ihr? Er akzeptiert keine Wiederholung des Opfers. Er akzeptiert nicht einmal eine Hingabe meines Lebens. Wenn du dein Leben für die Arme hingibst und dich zum Opfer bringst, ist es sinnlos, du fährst trotzdem in die Hölle. Wenn er nur in den Himmel kommt durch Jesu Blut und sonst doch gar nichts. Hebräer 10, 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Gell, da gibt es dann die großen Männer, die wir verehrt oder verehrt haben im evangelischen Lager, wie ein Albert Schweitzer, der ein absoluter gottloser, moderner Theologe war. Das ist einfach ein Fakt. Der sich erdreistet hat, vom Herr Jesus eine Psychoanalyse zu erstellen. Das muss man nur mal wissen, wenn man sich ein bisschen auskennt. Wisst ihr, da ist jeder eifältige Gläubige, der in seiner Sündenot zum Lamm Gottes kommt und sagt, erbarme dich meiner, sei mir Sünder gnädig und das Blut annimmt und wiedergeboren wird, steht vor Gott besser da. Das müssen wir einfach mal sehen. Wisst ihr, wir müssen aufhören, menschlich zu denken und geistlich. Könnt ihr viele Beispiele in dieser Art nennen, von Menschen, die Großes geleistet haben. Ich sage doch gar nicht, dass der Mann menschlich Großes geleistet hat. Lambarene, seine soziale Arbeit, die war gewaltig. Auch Mutter Teresa, es war genauso gewaltig. Die aber gesagt hat, bei jedem Foto, wo sie schießt, hat ihr der Herr gesagt, kommt eine Seele aus dem Fegfeuer. Entschuldigung. Märchen, Fabeln. Wisst ihr, wir müssen zurückkehren zu der Einfalt des Christus. Und die Einfalt des Christus heißt ganz einfach. Alle die gleichen Voraussetzungen, alle erledigt, alle haben Angst, alle haben Sehnsucht nach Gott, alle suchen letztendlich dieses Loch in der Seele zu stopfen durch 100.000 verschiedene Dinge, durch Hobbys, durch Beruf, durch Karriere, durch das andere Geschlecht, durch alles. Da gibt es 1.000 Möglichkeiten. Durch Extremsport, durch Berge, es gibt 1.000 Sachen. Aber das Loch in der Seele wird nur gestopft, wenn der Erstling in mein Herz einzieht. Es wird nur gestopft, wenn Jesu Blut mich zur Ruhe bringt, wenn ich Gott dem Vater gegenüber ruhig bin. Das ist die einzige Möglichkeit. Und ich denke, es ist ein ganz entscheidender Punkt, dieses einmalige, vollkommene Opfer, das nur einmal vergossen wurde, das ist Fakt, alles andere ist uninteressant. Das ist auch die frohe Botschaft. Evangelium ist frohe Botschaft. Was habe ich denn für eine frohe Botschaft? Ich habe eine Botschaft, wo ich dem elendsten Sünder sagen kann, der Herr holt dich aus dem Dreck raus, wenn du willst. Ich kann ihm sagen, hier, das vergossene Blut reicht für jeden. Es gibt ja das berühmte Traktat, ich bin traurig, dass man es nicht mehr kriegt. Ich habe es zumindest nie mehr gesehen, es heißt Vier Ärzte. Da liegt der Mann im Sterben, auf dem Sterbebett. Da kommt ein befreundeter Arzt, den er gut kennt, der sagt, ja, es wird schon wieder werden. Der ahnt was, der merkt in seinem Körper, da stimmt was nicht, holt einen Arzt, den er gar nicht kennt, und sagt, sagen Sie mir ehrlich, was ist los, sagt der Todeskandidat, 4 Wochen, dann sind Sie tot. Völlig schockiert. Da ruft der Pfarrer an, der Prediger holt ihn, sagt, was, ich muss sterben. Aber Gott ist doch zufrieden mit ihrem Leben und so. Der Mann geht genau das Gleiche wie vorher beim körperlichen Leiden. Er merkt, da stimmt was nicht. Er ruft jemanden, von dem er weiß, dass er ihm die Wahrheit sagen wird. Wahrscheinlich hat er mit dem Erfahrungen gehabt. Auf jeden Fall, der kommt. Er sagt zu ihm, also gut, du wirst sterben. So wie du jetzt bist, wirst du in die Hölle fahren. Und er sagt, was soll ich tun? Und er erklärt ihm ganz einfach die Erlösung. Er sagt, der Jesus ist für dich gestorben, hat sein kostbares und teures Blut vergossen. Wenn du das für dich annimmst, dann ist alles weg. Deine ganze Sünde, dein ganzer Dreck. Du bist bei Gott angenehm gemacht. Und das, was mich in dem Traktat eigentlich erschüttert hat, der Mann stellt nur eine Frage. Wisst ihr, was der fragt? Alles? Mutter, da gab es Dinge und es gibt Dinge, die kann man mit Menschen nicht bekennen. Wer jedes Büchlein der Beichtstuhl von Schlachter gelesen hat, von Zschinnike, diese Übersetzung von Zschinnikes Werke, der weiß, dass es Dinge gibt, die kann man Menschen nicht bekennen. Die bringt das sensible Seele nicht über die Lippen. Aber dem Herr gegenüber kann man alles bekennen. Drum hat er gefragt, alles. Der konnte nicht alles sagen, aber ihm konnte er alles sagen. Und der Prediger sagt ihm, ja, alles. Und der Mann nimmt die Erlösung an und geht im Frieden heim. Und ich denke, das ist die frohe Botschaft. Das ist das, was wir den Menschen zu bringen haben. Hoffnung, das ist wahre Hoffnung. Dass ich jemand sagen kann, der völlig am Ende ist, der Herr holt dich raus. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, das Büchle von der Anna von Wattenwil von der Heilsarmee zu lesen. Sie war Mitarbeiterin Schlachters teilweise. Und die haben wirklich begriffen, dass es ein Krieg ist zwischen Licht und Finsternis. Also ich habe nur lachen müssen. Sie haben schon militante Sprache. Als sie begonnen haben, Paris zu evangelisieren, sagt sie, als wir das Feuer auf Paris eröffneten. Also schon denkt sie, eine Kanone erbrennt. Hat sie auch, geistlich. Und wenn du siehst, wie diese Frau, den Prostituierten nachgegangen ist, wie diese Frau die Sünder gesucht hat, da siehst du, was Retterliebe ist, was ein glühendes Herz ist, das versteht, dass der Herr die Elende retten will. Nimm die Konkordanz, ganz einfach, und lest die Elenden. Die Elenden. Und dann werdet ihr sehen, wie Gott sich den Elenden zuwendet und sie rettet. Was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Versteht ihr, er hat das so gemacht, dass der Elendste gerettet werden kann. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, und bei Abel war es ganz einfach, Hebräer 12, 24. Er sagt ganz einfach, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Das Blut redet besser, versteht ihr? Schon Abel ist vor Gott völlig in Ordnung. Ich werde Abel im Himmel sehen, bin ich felsenfest überzeugt. Weil das Opfer Jesu Christi, so beschreibt die Bibel, außerhalb von Zeit und Raum, von grundlegender Welt an wirkt. Es hat eine Vollwirkung. Auch David wurde durchs Blut Jesu gerettet. Jeder alttestamentliche Gläubige wurde durchs Blut Jesu gerettet, weil es außerhalb von Zeit und Raum gewirkt hat. Und hier siehst du etwas. Er sagt, dieses Blut redet besser als das Blut Abels. Das heißt, perfekter Friede. Gott ist völlig zufrieden, wenn er das Blut Jesu Christi sieht. Ich habe es auch lange nicht begriffen. Wir sind ja krankhaft religiös in unseren Herzen. Offenbarung 1, Vers 5. Hier wird nochmals zu Beginn der Offenbarung beschrieben, was der Herr getan hat. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Gewaschen durch das Blut. Versteht ihr? Drum, die Theologen haben früher gelästert und haben gesagt, ihr habt eine Blutstheologie, muss ich sagen. Amen. Natürlich haben wir Blutstheologie. Das Leben ist im Blut. Und was Adam und Eva zerstört haben, die Bibel sagt ja ganz klar, es gibt das Prinzip des mosaischen Gesetzes der Wiederbringung. Das mosaische Gesetz ist gnadenlos. Das mosaische Gesetz sagt, zum Beispiel wenn Kain zur Zeit des mosaischen Gesetzes gelebt hätte, hätte er nicht fliehen können. Gott hätte ihn nicht davongelassen. Nach dem mosaischen Gesetz, wer Menschenblut vergießt, muss sterben. Das mosaische Gesetz. Und man sieht hier etwas Gewaltiges. Dieses mosaische Gesetz, das so brutal ist, fordert, dass Leben, das zerstört wurde, das hat Adam und Eva gemacht, wiedergebracht wird. Das ist der Grund, warum der Herr Jesus kam. Warum Gott einen Menschen auf diese Erde gehen ließ, der in Wirklichkeit Gott war. Der nicht gezeugt wurde vom Mann, sondern vom Heiligen Geist. Und die Erbsünde kommt über den Mann. Damit war hier ein Mensch ohne Erbsünde, der gleichzeitig Gott war. Damit hatte das Blut einen Wert, um die ganze Menschheit zu erlösen. Gottes Wert hat ausgereicht, um alle Sünde dieser Welt zu bezahlen. Und jetzt sagt die Bibel, wo ist es? 3. Mose 17, Vers 11, das Leben ist im Blut. Es ist von Gott gegeben, auf den Altar zu legen, dass dieses Blut letztendlich Gott zufriedenstellt. Und darum kam der Herr Jesus. Und darum heißt es hier, er hat uns erlöst mit seinem kostbaren und teuren Blut. Wisst ihr, und jetzt muss man sagen, ihr mit eurer Blutstheologie, was wird denn im Himmel sein? Offenbarung 5, Vers 8. Da siehst du diese Engel mit ihren 6 Flügeln, die inwendig voller Augen sind und die unaufhörlich rufen, bei Tag und bei Nacht. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Also sie redet hier letztendlich im Kapitel 4, Vers 8 von dieser Heiligkeit. Wenn man dann in Kapitel 5, Vers 8 geht und dann die nächste Stufe sieht, dann sieht man, wie es hier heißt, da siehst du die 24 Ältesten, 12 für Israel, 12 für die Gemeinde. Und dann siehst du eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen, der Weihrauch, der aufsteigt. Das neue Lied, das die Gemeinde dann singt, da heißt es, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns vor Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und hast uns zu Königen und Priester gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Im Himmel dreht sich auch alles ums Blut. Die ganze Anbetung im Himmel dreht sich um das vergossene Blut. Es dreht sich um das, was uns Abel vorschattet. Es dreht sich um das, was Abel gezeigt hat. Der Erstling Christus geht ins innerste Heiligung, vergießt sein kostbares und teures Blut. Und damit ist der Sündenfall von der Wirkung her bezahlt. Der Helmut hat uns vor kurzem gesagt, es werden alle auch in der Ewigkeit, auch in der Hölle, werden sein, die sind erlöst, für die ist bezahlt. Die sind freiwillig dort. Das ist Drama. Es ist alles bezahlt. Mehr konnten wir nicht bezahlen. Vollkommen perfektes Opfer. Wisst ihr, das Blut reicht 100.000 Mal. Das würde ausreichen, um Millionen von solchen elenden Sündenplaneten wie die Erde zu erlösen, weil das Blut Jesu Christi, das Blut der Gottheit ist. Also praktisch, Gottheit hat kein Blut, aber das Blut eines Menschen, der gleichzeitig Gott war, das Blut ist so gewaltig, dass für alles reicht. Verstehst du? Und dann soll es für mein und dein kleines Leben nicht reichen? Wisst ihr, da laufen immer Gläubiger rum mit einem schlechten Gewissen, weil sie keine Vorstellung haben von der Gewalt dieses Blutes. Gut, Abel hat das Leben gekostet. In Galater 4, 29 steht, der noch dem Fleisch Geborene, das heißt der Religiöse auch, wird den noch im Geist Geborenen, den wirklich Gläubigen, immer verfolgen. Das ist normal. Wenn ihr Kirchengeschichte lest, Kirchengeschichte ist fast nur eine Geschichte der Verfolgung, wo die unechten Gläubigen, die Gläubigen, die echt waren, verfolgt haben. Das ist Drama. Wisst ihr, wer zum Schwert greift, sagt der Herr Jesus ganz klar, der wird durch Schwert umkommen. Und alle, die zum Schwert gegriffen haben, von denen sagt die Bibel, die haben das ewige Leben nicht bleibend in sich. Man muss das einfach nüchtern sehen. Es ist ein Kriterium. Wahre Wiedergeborene haben Lammesnatur, die lassen sich schlachten und schlachtet andere nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht kommt unsere Zeit, wo wir keine Waffe brauchen, um uns zu wehren, sondern wo wir uns abschlachten lassen müssen in der Endzeit. Ich weiß es nicht. Aber die wahren Gläubigen haben sich immer abschlachten lassen, weil sie Lammesnatur hatten. Sie wussten, und hier kommt ein wichtiger Punkt. Ich kenne den Mann persönlich, der ist jetzt über 80, wohnt in London, ist der Leiter vom Missionswerk. Und der ist in die 60er Jahre, wenn ich es richtig weiß, ist der hingegangen und hat die Leprakranke in Asien hat er gepflegt, auf volles Risiko hin. Und da sind die anderen Gläubigen gekommen und sagen, du bist ein Verbrecher, was tust du? Ich sage es mal in meinen Worten. Du schickst junge Mädchen, blühende junge Mädchen, schickst du raus, ledige junge Mädchen, um Leprakranke zu pflegen. Du bist doch ein Verbrecher. Er hat ihn relativ nüchtern sachlich geantwortet, sagt er, menschlich gesehen ja, geistlich gesehen nein, diese Mädchen wissen, dass sie ewiges Leben haben und sie gehen das Risiko ein. Wir sind bereit, uns Gott auf den Altar zu legen. Wir haben das ewige Leben durch Jesu Blut. Versteht ihr? Und dann kann man auch wieder Abel sterben. Wenn man das Blut hat, kann man sterben. Man braucht sich nicht mehr zu wehren. Das ist auch der Grund, warum ihr müsst mal die Geschichte von Menno Simmons, von den echten Täufern, die müsst ihr lesen, die haben sich dann lieber umbringen lassen. Ich habe jetzt wieder Zahlen gelesen, ich habe die fast nicht geglaubt. Wie viel von den Täufern umgebracht wurden? Die wurden umgebracht, bestialisch, ersäuft, ermordet, verbrennt, gerädert. Und hier bei uns in Binsdorf war zum Beispiel ein Gefängnis, da ist der Michael Sattler, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube, das war Michael Sattler, ist dort eingesessen, bevor sie in Rotterburg verbrannt haben. Wisst ihr, es war weit, weit weg von uns. Aber die konnten sterben, weil sie das ewige Leben hatten. Die haben gewusst, dass dieses Blut völlig wirkt. Die haben genau das Gleiche gewusst wie der Abel, dass das reicht. Erstling plus Blut, vollkommen alles in Ordnung, ich kann sterben sofort. Das ist gewaltig, wenn das ein Mensch sagen kann. Dann hast du keine Angst mehr vor Menschen, die können dir nichts mehr tun, weil du bist frei. Aber wenn dich mit dem Tod bedroht. Ich glaube, Haslibacher hat er geheißen, alter Gläubiger in der Schweiz. Da kam die klassische Kirche und haben gesagt, du bist ein Wiedertäufer. Und dann haben sie ihm zum Tode verurteilt durch das Schwert. Und dann hat das Urteil gelautet, Haslibacher ist, durch das Schwert vom Leben zum Tod zu bringen. Er hat sich gemeldet. Er hat gesagt, meine Herren, das ist ein Fehler. Ich habe gesagt, bitte. Er sagt, es muss heißen, vom Tod zum Leben, dann werde ich leben. Steht ihr, da ist ein Mann gesagt, der hat keine Angst gehabt, wenn der Scharfrichter das Schwert hebt. Der hat keine Angst gehabt. Warum? Wegen Blut. Nur wegen Blut. Darum, auch hier Musterbeispiel, was der Gemeinde passiert, ein großes prophetisches Wort des 1. Mose 4. Auch die Gemeinde wird vielfach das Martyrium erleiden müssen, aber sie kann es wegen Blut. Das Blut ist es, was sie befähigt, sonst gar nichts. Sacharja 9,11. Ein Kapitel, das mir immer die Tränen in die Augen getrieben hat, das mich immer erschüttert hat. Und zwar, das ist das, was wir den Menschen sagen müssen. Was dich betrifft, so habe ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Du kannst sagen, das Blut Jesu Christi bricht jede Sünde. Das Kreuz Jesu Christi bricht jede Sündenatur. Das heißt, wir haben vollkommene Hoffnung. Dieses Blut des Bundes macht frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das ist völlige Befreiung. Das ist wahre, frohe Botschaft. Versteht ihr? Ich kann meine anständigen Verwandten sagen, du kommst in den Himmel, wenn du zu Jesus kommst. Ich kann es aber jemand sagen, der nur im Dreck gelebt hat, der ein Verbrecher ist, ein Gangster ist. Ich habe genügend Gangster kennengelernt da in meinem Berufsleben. Ja, nicht die, ich habe auch richtige kennengelernt, wisst ihr, die wirklich... Ich habe einen Kunden gehabt, da habe ich ein Problem gehabt. Der hat seine Frau dabei gehabt, die war schon grün und blau. Und wenn der zur Tür rausging, haben wir alle gewusst, jetzt geht's wieder los. Dann haben wir gesagt, sollen Sie doch in Ruhe lassen. Nix. Der hat gewusst, raus. Und der hat mir mal erzählt, hat gesagt, weißt du, mein Nachbar, das ist, dann kann ich Hitler wieder sein. Und was hast du noch gemacht? Und dann sagt er, ich hab's Messer genommen, hab's reingesteckt und auch noch rumdreht. Steht ihr, so ist der Mensch. So bösartig. Das ist genau wie Kain und Abel. Und selbst wenn so ein Mensch zum Glauben kommt, dann löscht das Blut Jesu Christi seine ganze Sünde, sein ganzer Dreck, seine ganze Bösartigkeit aus. Schweck. Du bist frei. Verstehst du? Und wenn du dich nicht bekehrst, weil du irgendwo sagst, es gibt was in meinem Leben, das ist so schrecklich, da kann man nicht gläubig werden. Lass dich nicht in die Falle locken vom Teufel, dass du jetzt beim Gläubigen hier beichten musst oder dass du etwas besonders tun musst. Wenn du zum Herr Jesus kommst, dein Herz auslöscht, wie Hannah im 1. Samuel, und wirklich das Blut in Anspruch nimmst, dann löscht das Blut alle deine Sünden spurlos aus für alle Ewigkeiten. Und wenn du alles kaputt gemacht hast, was denkt ihr, was ich schon Leute getroffen habe in der Seelsorge, was die kaputt gemacht haben? Die haben nicht eine Familie kaputt gemacht, sondern zwei, drei, vier. Wisst ihr, die haben wirklich Terror veranstaltet. Wenn sie zum Herr Jesus kommen, kommt ihre Seele zur Ruhe. Wisst ihr, die Folge hast du immer noch. Das ist immer noch, wenn du die Leute triffst. Aber du kannst Friede haben. Friede wie ein Wasserstrom durch dieses Blut. Und du hast ein neues Leben. Und die Bibel sagt drum nicht umsonst. Kolosser 1,20. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie sagt hier, und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden, als was auch im Himmel ist. Du bist versöhnt mit den Menschen und mit Gott durchs Blut. Sobald du mit Gott versöhnt bist, bist du mit dem Himmel versöhnt. Und jetzt hast du plötzlich die Kraft, auch letztendlich hier mit den Menschen in Frieden zu leben. Und das ist gewaltig, wenn man das sieht. Und dann das alte Elend vor Abel und vor Kain, die ja Sehnsucht hatte nach Gott und die er Opfer bringen wollte. Die alte Sehnsucht des Menschen, Epheser 2, Vers 13, die ihr so ferne wart, ihr seid nahegebracht durch das Blut Christi, er ist unser Friede. Plötzlich bist du nahe. Du kannst, die Bibel beschreibt es in Hebräer 10, 19, du kannst ins innerste Heiligtum vordringen, bis an den Sühnedeckel im Glauben. Kannst du dich im Glauben aufstellen, durch Jesu Blut. Du kannst Gott so nahe kommen, wie kein Mensch sonst überhaupt jemals Gott nahe gekommen ist, auch nicht im Alten Bund. Du kommst durch Jesu Blut bis zum Sühnedeckel, ins Angesicht Gottes, zu der Person Jesu Christi. Das ist gewaltig, da hört dann auch jede Religion und dieses, ich sag mal, Kleinkarlierte, hör dann auf, dann plötzlich siehst du, da ist Gewaltiges. Wenn du dann noch einen Blick wirfst, wie unsere Sache weitergeht, 1. Mose 4, Vers 17 bis 26, du siehst dann, da kommt dann das Entstehen dieser Welt. Ist eigentlich interessant, wer sich ein bisschen mit Musik auskennt, Flöte, was Flöte für eine Rolle spielt. Flöte hat auch im Okkulten eine Rolle, ich bloß bei den Kindern, wenn sie Blockflöte spielen. Du siehst dann, wie Eisen für eine Rolle spielt. Weil die alte Deutsche hat einmal die Lieder gesungen, der Gott, der Eisen wachsen ließ. Wisst ihr, was sie gemeint hat? Der Kanone wachsen ließ, hat sie gemeint. Also siehst du dieses Bösartige und du siehst dann auch bei Lamech, wie er explodiert und praktisch gesagt, Adam 7-mal, mich 77-mal, die Sünde potenziert sich. Aber in dem Moment, wie das Blut kommt und mich reinmacht, ist meine Sünde völlig weg. Ich werde dann mit Christus gekreuzigt, in einem Geist zu einem Leib getauft und meine Seele kommt zur Ruhe. Ich habe plötzlich Sieg. Und dann ist es, und das, ich denke, ist ein ganz wichtiger Punkt, dann ist es egal, ob der Kain der Abel erschlägt. Abel hat seine Sache im Reinen. Abel ist geregelt. Abel wird nichts passieren. Abel ist in sicheren Händen. Abel ist am Ziel. Kain irrt unstet und flüchtig auf dieser Erde umher und weiß, er muss vor Gott fliehen. Dankst vor Gott, und wenn die Sterbestunde kommt, ihr müsst mal sehen, wie die großen Männer, diese Diktatoren, wie die gestorben sind. Da gibt es ja Traktate, wo man berichtet hat, wie ein Stalin scheinbar Stühle um Vergebung angefleht hat, wie lauter solche Sachen, also ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, wie furchtbare Sachen passiert sind. Goethe soll gesagt haben, mehr Licht, wie du einfach siehst, wie sie merken, sie geht in die Finsternis. Stattdessen, wisst ihr, der Mann aus den vier Ärzte, alles, und da geht er im Frieden in die Ewigkeit. Im anderen Traktat steht, genau das hat mich fast noch mehr erschüttert, da liegt der Mann auf dem Sterbebett, der das Blut Jesu Christi erlebt hat, bis in die tiefste Tiefe seines Herzens. Und er macht nochmals die Augen auf, er merkt den Herzschlag, er merkt, es geht zu Ende. Dann sagt er zu den Umherstehenden, die am Bett stehen, wisst ihr, früher, auch in Taifingen, ist man noch gestorben, indem die ganzen Kinder ums Bett rumgestanden sind. Da hat man niemand das Krankenhaus abgeschoben, ihr versteht? Da hat man jemand heimgeschickt zum Sterben, da sind die Kinder ums Bett rumgehockt, so kenne ich's. Dann haben gewartet, bis der Tod kommt. Und dann konnte der Patriarch, wie zur Zeit der Jakobs, konnte noch die Botschaft gehen. Und der Mann liegt im Bett, macht die Augen auf und sagt, Triumph! Heute geht ein Sünder, gewaschen durch Jesu Blut, in den Himmel ein. Macht die Augen zu und ist in der Ewigkeit. Versteht ihr, das wünsche ich mir. Das wünsche ich euch. Versteht ihr, wir müssen nur ganz einfältig der Weg Abels gehen und nicht der Weg Kains. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der noch ein Kain ist, es geht relativ einfach. Tut Buße und glaubt, sagt die Bibel. Und bei uns Gläubigen, wir haben die Natur Abels, müssen nur beginnen, sie auszuleben. Wir müssen beginnen, das Kainitische aus unseren Herzen rauszuwerfen und wirklich Gott zu dienen, indem wir dem Lamme folgen, wenn es geht. Uns vor unserem ganzen Lebensinhalt um dieses vergossene, kostbare, teure Blut zu drehen, um der Herr Jesus, um der Erstling, dann kommen unsere Herzen zur Ruhe. Dann werden wir sterben wie dieser Mann. Wisst ihr, gibt es was Schöneres, wenn man so stirbt. Und die Bibel sagt, ihr Ende schaue da, wisst ihr, dort macht keiner mehr Theater. Bevor du in die Ewigkeit gehst, da sieht man, was Sache ist. Ich wünsche mir's und euch, dass wir so in die Ewigkeit gehen. Ich möchte beten zum Schluss. Der Jesus, möchte einfach danken, dass du dieser Erstling geworden bist, dass du die Himmel verlassen hast, dass du durch den Heiligen Geist Mensch geworden bist, wie wir, dass du ein wirklicher Mensch warst, der sein kostbares und teures Blut, das so unsäglichen Wert hat, vergossen hat, auf das jeder Mensch, dass alle Sünder völlig bezahlt sind, hinein in alle Ewigkeit, dass du unsere Basis geschaffen hast, dass der schlimmste Sünder und der verrottetste und der verelendeste Mensch, dass er gerettet werden kann und Friede findet in deinem Blut und in deiner Wunde. Ich danke dir einfach, dass du uns auch Abel als Beispiel zeigst, wenn man begreift, dass der Erstling es tut, wenn man begreift, dass man durch dein kostbares und teures Blut zum Erstling wird, dass es dann auch passieren wird. Ich bete dich dafür an, was du für uns getan hast und möchte dir folgen, wohin es geht, egal wie es aussieht, aber dass auch wir ein Ende einst haben wie dieser Mann, der vom Triumph des Blutes reden konnte. Amen.